Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf ein etwas anderes Gespräch. Denn heute sitzen mir gleich zwei Gäste gegenüber. Verbunden durch einen Übergang, der Erfahrung und Aufbruch. Wir sprechen über Abschied und Neuanfang, über Verantwortung, Vertrauen und Tatendrang und darüber, wie man den Staffelstab weitergibt, ohne dass dabei etwas verloren geht. Ein Gespräch mit zwei herausragenden Persönlichkeiten der deutschen Finanzindustrie, die für Kontinuität und frische Impulse stehen. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Hans-Joachim, genannt Aki Reinke, und André Hagmann. Herzlich willkommen, lieber Aki, herzlich willkommen, lieber André. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Hallo Joachim.
Vielen Dank für die Einladung, Joachim.
Gerne. Lasst uns doch am besten einsteigen, indem wir ein bisschen in den Rückspiegel schauen. Aki, du bist jetzt wirklich viele, viele Jahre Spitze der Union Investment gewesen. Vielleicht kannst du unseren Hörern mal sagen, wie dich dein Weg dahin geführt hat. Wo fing's an? Wie ging's bis hierhin weiter? Und dann gucken wir später auch noch, wo es von hier aus weitergeht.
Nun, zuerst bin ich stolz, Joachim, dass ich die 70-jährige Geschichte der Union, wir sind am 26.01. 70 Jahre alt geworden, 35 Jahre gestalten und mitverantworten durfte. Das war natürlich nicht möglich ohne ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die diese stolze, einzigartige Familie ausmachen. Ich bin 91 zur Union gekommen und wollte gar nicht so lange bleiben. Ich habe im Außendienst angefangen, hatte eigentlich immer den Wunsch, 95 schon zurückzukehren zu einer Bank. Habe dann meine Ausbildung zum Vorstand gemacht in Montabaur. Und dann war das erste Angebot, eine Vertriebsdirektion zu leiten. Das habe ich dann gemacht bis 99. Und 99 passierte was ganz Interessantes. Der Rechtsvorgänger der DZ-Bank, die DG-Bank, du erinnerst dich vielleicht, wollte mit der DG-Bank fusionieren. Und die Union wäre bei einem sogenannten Merger under Equal die Morgengabe für die Rabobank gewesen, weil die haben gesagt, wir fusionieren nur, wenn ihr uns die Union schenkt. Wir hatten alle schon Frikandel im Kühlschrank, Wohnwagen hinten angeschnallt, waren auf dem Weg nach Utrecht. Und es war die erste Aufgabe, sich damit zu beschäftigen, wie können wir das verhindern. Das ist dann Gott sei Dank gescheitert, dieser Deal. Und dann hat sich die Governance der Union geändert, weil die Asset-Management-Aktivitäten der gesamten genossenschaftlichen Industrie, die ja zersplittert waren. Es gab die DIFA für die offenen Immobilienfonds, die DEFE für die Spezialfonds und die Union für die Publikumsfonds, kamen zusammen und ich durfte das managen, diesen Zusammenschluss. Das war dann das Jahr 2000. Dann 2001 wurde ich Vertriebsleiter, 2004 wurde ich Vorstand, 2010 wurde ich Vorstandsvorsitzender. Das hört sich jetzt alles toll und gerade an, war ein Weg mit vielen Höhen und Tiefen. Und wenn du mich fragst, 40% von dem, was da passiert ist, war Glück. Ich glaube aber, dass drei Dinge für mich zumindest zusammenhören. 20% von dem, was ich bin ich ganz doof. 40%, ich habe vor nichts Angst. Und das heißt nicht, dass ich nicht demütig bin, aber ich sehe das Leben als Chance. Wenn du nicht doof bist, das Leben als Chance begreifst, dann hast du auch Glück. Und so war der Weg, der immer nach oben ging, dank dieser Kollegen, mit viel Glück und der Tatsache, an der richtigen Stelle die Hand zu heben, beseelt.
Tolle, tolle Geschichte. Zwei Anmerkungen dazu. Rabobank sind Niederländer. Ja. Nur damit du auch erklären, warum du auf Wohnwagen gekommen bist. Ja. Und es gibt ja viele, die vielleicht nicht mehr wissen, was die Rabobank tatsächlich ist. Und Montabaur ist das Bootcamp der genossenschaftlichen Organisation. Da werden alle zusammengeführt, mehrfach im Jahr, um geschult und weitergebildet etc. zu werden. Das nur als Information. André, dein Weg im genossenschaftlichen Sektor fing wann genau an? Und lass uns auch ein bisschen teilhaben an deinem Weg hierher.
Ich bin mittlerweile seit 2006 bei Union Investment. Ich war damals, nach dem Studium bin ich zu Oliver Wyman gegangen, zu der amerikanischen Unternehmensberatung. Und habe dann aber irgendwie gesagt, eigentlich wollte ich nach 3 Jahren schon aufhören, dann sind es fast 7 geworden. Und hatte dann tatsächlich die Möglichkeit, zu Union zu gehen. Und wenn man von amerikanischen Top-Management-Beratung zu einem genossenschaftlichen Asset-Manager geht, dann stellt man sich zugegebenermaßen ein paar Fragen. Und da gibt es eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte zu, weil ich hatte damals noch 2 andere Angebote, für eins von einem Franzosen, eins von einem Angelsachsen. Und mein damaliger oder auch heute noch bester Freund hat damals bei Goldman gearbeitet. Und den habe ich damals gefragt und darum gebeten, mal bei sich im Unternehmen umzuhören, welches Angebot die denn annehmen würden. Und er sagte zu mir, du, ich brauche ja gar nicht groß fragen, die werden eh alle sagen, geh doch zu dem Angelsachsen. Ich habe ihm gesagt, trotzdem frag doch mal bitte deine Kollegen und ich bin mal gespannt auf die Antwort. Nach 5 Tagen kam er zurück und sagte, du, ich muss mich total korrigieren. Ich habe jetzt hier 7 Leute gefragt und die haben alle gesagt, geh zu Union Investment. Ich so, okay, warum das denn? Ja, die sagen, dieses Unternehmen wird auch noch in 20 und 30 Jahren nicht nur existieren, sondern auch noch erfolgreich sein. Und so ist es halt auch. Die eine und den Angelsachsen, den gibt es halt eigentlich gar nicht mehr. Das andere Unternehmen dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Deswegen kann man über Goldman sagen, was man will, aber Ahnung von Geschäftsmodellen, das haben sie. Und deswegen bin ich dann damals auch final dann zur Union gekommen. Und ich muss zugeben, seit 2006 habe ich noch keinen einzigen Tag hier in diesem Haus bereut.
Das ist natürlich super schön. Willst du uns verraten, wer der Angelsachse gewesen ist, der mit in der Verlosung war?
Oder? Nee, das sage ich lieber nicht mehr.
Okay, jetzt sind wir natürlich insbesondere in euren beiden Karrieren an einem ganz besonderen Punkt angekommen. Aki, ich weiß, dass du, oder weißt mittlerweile ganz vor Deutschland sozusagen, dass du in den Ruhestand gehen wirst oder in den Unruhestand, wie das ja häufig heißt, zumindest aus dem operativen Geschäft einen Schritt zurück machst und den Staffelstab an den André übergeben wirst. Fühlt sich das eher nach Abschluss an oder fühlt sich's eher nach Übergabe an?
Das fühlt sich nach Übergabe an, weil man muss sich ja bewusst sein als Manager, dass alle Macht nur geliehen ist. Es ist immer klar, dass man Dinge für eine Zeit macht. Ich habe das mit viel Herzblut gemacht und habe auch versucht, dieses Unternehmen wie ein Familienunternehmen zu führen, Joachim, nur mir gehört's ja nicht. Für mich war wichtig, dass ich selbstbestimmt sagen kann, jetzt ist Schluss. Und ich bin froh, dass ich diesen Schlussstrich ziehe. Nicht wegen der Union, ich liebe die Union. Wir sind mittlerweile über 4.402 Mitarbeitende aus 62 Ländern. Als ich angefangen habe, waren wir 2 Länder, Baden-Württemberg und Rheinland. Und wir hatten 8 Milliarden D-Mark. Heute haben wir 540 Milliarden Euro in der Verwaltung. Hat sich also eine Menge getan. Das war eine tolle Geschichte, jetzt aber auch Schluss. Und ich möchte ganz einfach andere Dinge auch mal tun. Und das bin ich auch meiner Familie schuldig. Weil du musst wissen, es gab 1991 2 gute Entscheidungen. Die erste gute Entscheidung war am 11.01.91 meine Frau kennenzulernen. Die zweite Entscheidung war am 1.10.91 zur Union zu gehen. Das waren die wesentlichen Eckpfeiler meines Lebens. Und meine Frau und meine Familie hat immer zurückgestanden. Und jetzt muss die auch mal im Vordergrund stehen. Ich muss auch mal was zurückgeben.
Das ehrt dich natürlich, aber nichtsdestotrotz ist ja auch bekannt, dass es dann sehr vielen Menschen auch sehr häufig sehr schwer fällt, auch Dinge abzugeben. Jetzt kenne ich euch beide auch schon viele Jahre zum Teil und weiß, dass ihr auch Menschen seid, die auch aufgrund ihres Charakters durchaus auch in der Lage sind, zu gönnen und auch zu abzugeben und zu teilen. Und das ist ja nun auch sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt bei der Übergabe. Jetzt geht natürlich die Frage an dich, André. Jetzt seid ihr, glaube ich, schon, ihr arbeitet natürlich schon sehr viele Jahre zusammen. Wie läuft so die Übergabe? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es Freude? Ist es auch Vorfreude? Ist es Respekt vor der Rolle? Aki hat einen relativ langen Schatten aus verschiedenen Gründen heraus. Ich glaube, es ist auch immer bekannt gewesen, dass du sehr gerne auch draußen gewesen bist, bei den Menschen gewesen bist oder bei den Menschen bist. Wie fühlt sich das für dich an?
Also Joachim, zunächst mal ist das erstmal eine große Ehre. Das ist eine große Ehre, diese Fußstapfen treten zu dürfen. Das ist eine große Ehre, Verantwortung für so einen erfolgreichen Asset Manager übernehmen zu dürfen. Und das macht natürlich etwas mit einem. Auf der anderen Seite muss man sich dieser Verantwortung auch bewusst sein. Immerhin verwalten wir 540 Milliarden für über 6 Millionen Kunden. Man hat Verantwortung für 4.400 Mitarbeitenden. Da ist man stark motiviert, das bin ich sehr. Da überwiegt die Vorfreude, das sage ich an dieser Stelle ganz eindeutig. Also es herrscht eine große Vorfreude, gemeinsam mit diesem Team, mit diesen Mitarbeitenden, auch in diesem neuen Vorstandsteam, die Herausforderungen der Zukunft, aber auch die Chancen zu ergreifen. Aber natürlich gehört zur Wahrheit, es ist auch eine Portion Respekt, Demut davor, vor dieser Aufgabe, das ist ganz klar. Wie läuft diese Übergabe? Mein Aki Reinke und ich, wir kennen uns jetzt seit fast 20 Jahren. Wir haben, glaube ich, viele, sagen wir mal, Erfolge zusammen gefeiert. Wir sind natürlich durch die eine oder andere Krise auch gemeinsam gegangen. Aber wir arbeiten jetzt so lange so eng zusammen. Das war ein reibungsloser Übergang. Wir haben viel miteinander gesprochen, wie wir es seit vielen Jahren tun. Wir hatten eine perfekte Übergabe. Also insofern muss man sich das fast ein bisschen reibungslos fast vorstellen. Denn wir sitzen direkt nebeneinander in unseren Büros, sprechen eigentlich stündlich miteinander. Insofern war die Übergabe nicht nur professionell, sondern auf eine gewisse Art und Weise auch freundschaftlich und vorausschauend und in dem Sinne eigentlich vorbildlich für alles, was in der Zukunft noch uns zukommt.
Ich würde gerne ergänzen, André ist ja nicht nur Kollege über die 20 Jahre, sondern ist ein Freund. Ich bin auch froh, dass der Aufsichtsrat ihn ausgewählt hat. Es war mein Wunsch. Weil wichtig ist, das ist ein People's Business, was wir hier machen. Und da ist natürlich wichtig, dass die DNA, dass man die begreift und kennt. Ich glaube zutiefst, dass eigene Kultur, eigene Konjunktur schreibt. Das hat dieses Unternehmen immer sehr stark gezeigt und das wird der 1:1 fortsetzen. Der einzige Minute, Joachim, wann er mal schweigt, sind die Minuten, wenn wir morgens Sport zusammen machen, weil dann schweigt er.
Okay, und das vielleicht auch für unsere Zuhörer, um das nochmal zu unterstützen. Die Atmosphäre in diesem Raum ist überragend. Also man merkt tatsächlich, dass das hier keine Floskeln sind, die da rauskommen, sondern dass das tatsächlich, ich wusste jetzt gar nicht, dass ihr euch schon so lange kennt, 20 Jahre, das spürt man und das finde ich gut. Es gibt, glaube ich, auch den Menschen da draußen und in diesem Gebäude der Union ein gutes Gefühl, weil man darf ja nicht vergessen, ihr seid zwar hier in Frankfurt beheimatet, aber ihr arbeitet ja mit, sind es noch knapp 1000 Volksbanken?
Es sind 632.
Okay, es waren mal irgendwann in der Nähe 1000 jetzt. Aber mit den Leuten arbeitet ihr auch super eng zusammen und das ist ja etwas, was man auch nicht vergessen darf. Und da kommen auch viele regionale Dinge natürlich auch zum Vorschein, zur Sprache und sind wichtig. Und ich glaube, in jede Volksbank, die hier reinkommt, die schätzen vor allen Dingen, dass ihr Mensch geblieben seid. Und mit den Leuten zusammen vielleicht auch mal ein Bierchen trinkt und vielleicht auch einfach mal die Nöte eigentlich auch ganz besonders gut kennt. Und das ist auch etwas, was Aki dir und auch André dir ein bisschen als Ruf vorauseilt, auch in der Branche übrigens, wenn ich das sagen darf.
Naja, das ist so ein bisschen wie Familie. Wir haben über die Familie zu Hause gesprochen, wir haben über die Familie hier gesprochen und die genossenschaftliche Familie ist natürlich auch unsere Familie. Und das ist wichtig, da man sich dann in der Familie auch immer mehrfach begegnet, dass man das auf Augenhöhe macht, wie André gesagt hat, dass man es mit Respekt macht, aber dass man ganz einfach auch Spaß hat. Also wir lieben es auch, mit den Kolleginnen und Kollegen mal ein Bierchen zu trinken und einmal mal Spaß zu haben. Und das ist das, was er gesagt hat auch. Für uns gilt generell, wir gehen hier jeden Tag gerne hin, weil das Leben für uns keine Bedrohung ist, das Leben ist für uns Chance. Wir haben wirklich die Gnade, mit den Besten der Besten in der Branche zusammenarbeiten zu dürfen, unseren Mitarbeitenden. Und wir sind stolz, dass wir das auch mit der Genobank machen dürfen. Und es ist einfach nur cool. Wenn es nicht gäbe, müsste es der finden, Jochen.
Ja, ich bin ja sicher, dass du, so wie du es schilderst, das Anfang der 90er ein bisschen miterfunden hast. Das war ja nicht immer so, ja.
Da warst du, Joachim, muss man zu viel sagen. 1990 muss man sagen, ich sage das jetzt bewusst so, waren wir ein Scheißverein. Und wir gehörten zur Familie, man hat aber unsere Produkte eher aus Mitleid verkauft. Und Mitleid ist doof im Leben. Und wir haben dafür hart gearbeitet, weil was ihn und mich umtreibt, ist ein hoher sportlicher Ehrgeiz. Wir wollen einfach gewinnen, wir wollen vorausschauend denken und wir sind nicht müde und wir sind auch immer noch hungrig.
Gewinnen, sportlicher Ehrgeiz. Man hört ein bisschen raus, dass du nicht aus Frankfurt kommst. Ja. Bei dir hört man das auch ein bisschen raus. Das finde ich übrigens gut, wenn man das noch ein bisschen so beibehält, dass man die Heimat noch in sich trägt, unter anderem auch in der Sprache. Ja. Verrat uns nochmal, wo kommst du genau her?
Ich komme aus Bonn und das war das Lustige, weil wir hatten gestern Besuch von einer Kölner Genossenschaftsbank und haben unsere Karnevalsordnung Orden für die Session bekommen. Und wir beide sind eher nur knapp, aber wir beide sind die Krönung der Menschheit, wir sind Rheinländer.
André, jetzt die Frage an dich. Ich weiß, wo du herkommst. Also sag's doch mal den Zuschauern oder Zuhörern auch.
Also ich komme aus Wuppertal, geboren in Wuppertal. Es ist meine Heimatstadt. Ist es jetzt eine Reise wert? Mal ein Fragezeichen dran. Aber de facto gehört es ja auch zum Rhein. Und das ist immer wichtig klarzustellen. Viele Leute denken, Wuppertal gehört zum Ruhrgebiet. Wuppertal ist ja Teil des Bergischen Landes. Und das Bergische Land gehört offiziell zum Rheinland. Insofern habe ich auch, sag mal, einen gewissen Teil der rheinischen Frohnatur in mir, vielleicht nicht ganz so viel wie der Aki Reinke, aber ich zähle mich auch als Rheinländer.
Das ist gut. Aber jetzt muss ich doch mal kurz überlegen, Bonn und Wuppertal, das bedeutet aber, es gibt dort keine ortsansässigen Fußballmannschaften, denen man auf hohem Niveau folgen kann.
Nein, aber man muss sagen, Bonn und Wuppertal haben Parallelen, denn der Bonner SC war mal in der höchsten Spielklasse, war die zweite Bundesliga damals. Und dann, als die dann in der Verbands- und Regionalliga gespielt haben, sind die Wuppertaler SV immer wieder begegnet. Und ich meine, normalerweise fährst du nicht auf Wuppertal, da müsst ihr echt tot über den Zaun hängen. Aber beim Fußball ist er dann so. Und ich hatte eine zweite Begegnung, da ich Wasserball gespielt habe in Köln. Ich musste auch immer nach Wuppertal.
Also muss ich aber was sagen, als ich geboren wurde, war der Wuppertaler SV tatsächlich erstklassig. War wirklich bombenstark.
Gründungsmitglied der Bundesliga,
ja, würde ich sogar sehr richtig machen. Sehr richtig, das war der ganze Stolz. Mittlerweile ging es aber dann deutlich bergab und jetzt sind sie gerade in der Regionalliga West unterm Strich und ich hoffe sehr stark, dass sie nächstes Jahr nicht in der Oberliga angesiedelt werden.
Ich drücke die Daumen. Ich weiß, du hast vielleicht auch noch eine emotionale Bindung dahin, aber ich drücke die Daumen, dass das gelingen braucht. Bonner SC werde ich nachher mal in die Recherche steigen, wo die gelandet sind aktuell. Aber schauen wir mal. Gut, kommen wir zurück zum Business. Jetzt liegt ja viel Arbeit vor uns allen, glaube ich, in diesen Zeiten. Bevor wir darüber sprechen, was denn auch so vielleicht ein bisschen Strategie oder ein Strategiewechsel oder sowas stattfindet, gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber heute wollen wir erst nochmal darüber sprechen, was wird der Aki Reinke denn machen zukünftig, wenn er nicht mehr jeden Tag nach Frankfurt ins Büro kommt? Was sind so die Sachen, die du als allererstes auf dem Schirm hast? Du hast gesagt, Familie wird ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken. Was sind da so Dinge, die als erstes auf der, nennt man die Bucketlist stehen, gell, die man als allererstes macht?
Na gut, das eine, was ich schon gerichtet habe, ich werde zwei Lebensmittelpunkte haben. Einmal 5-6 Monate im Jahr hier in Frankfurt und 6 Monate in St. Peter-Ording. Und da will ich auch ein neues Unternehmen gründen. Das Unternehmen wird Aki heißen. Und Aki steht für All Kind of Investment Ideas. Das passt ein bisschen dazu. Und ich werde mich mit drei Dingen weiterhin beschäftigen, die mir Spaß machen. Das eine ist das Thema Vorträge. Das zweite ist das Thema ein, zwei Mandate. Und das dritte ist, wenn der ein oder andere in der Industrie mal eine Frage hat und ich kann helfen, weil ich habe es ja nur auch 35 Jahre gemacht. Aber nur die Dinge, die mir Spaß machen. Nichts mehr in Geno, alles vorbei, sondern nur Dinge außerhalb von Geno, die mir Spaß machen. Aber ich muss dazu sagen, an allererster Stelle steht wirklich in der Priorität, dass man eine Verschiebung vornimmt und einfach mal seiner Familie und insbesondere meiner Frau was zurückgibt. Joachim, weil das Gute ist, die ist genauso verrückt wie ich. Sie ist mein größter Kritiker und sie hat oft genug zurückgesteckt und jetzt muss mal was passieren.
Finde ich toll. Danke, dass du uns an den Plänen teilhaben lässt. Halbes Jahr St. Peter-Ording, halbes Jahr Frankfurt. Ich frage jetzt nicht, zu welcher Jahreszeit wirst du wo sein, aber das ergibt sich wahrscheinlich. Das
kann ich dir sagen. Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober in St. Peter-Ording.
Hätte ich jetzt auch fast vermutet. Nein, toll, tolle Pläne. Und André, da fällt mir jetzt natürlich in dem Zusammenhang durchaus ein. Aki spricht sehr häufig davon, dass er seiner Frau was zurückgeben möchte. Die Frage ist, weiß deine Frau schon, was auf sie zukommt?
Wir haben darüber intensiv gesprochen und sie weiß es. Alles andere wäre auch fahrlässig, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich, ähnlich wie es Aki auch sagt, ich glaube, es in so einer Rolle ist es tatsächlich die Familie, sind es die Freunde, ist es das private Umfeld, was einem Kraft gibt. Das ist auch bei mir nicht anders. Ist meine Frau und ich, wir sprechen sehr viel, nicht nur, sagen wir mal, über das, was uns alltäglich beschäftigt, sondern natürlich auch das, was mich im Job umtreibt. Sie ist genau wie Aki für mich ein ganz, ganz wichtiger Sparringspartner. Gleiches umgenommen mit meinem Sohn, der mittlerweile 18 ist, der sich also auch zunehmend für das interessiert, was wir hier machen. Und das gibt einem viel Kraft. Ansonsten ist für mich so ein weiterer Quell, der Kraftquell, sage ich mal, das Thema Sport. Das verbindet uns auch Aki und mich. Ich mache also täglich Sport. Das ist mir wichtig, auch sehr gerne, ganz früh. Und wir beide machen es ja sogar zweimal in der Woche. Also Aki ist nicht nur im Prinzip bis jetzt mein CEO gewesen, sondern auch mal mein Personal Trainer, der dann irgendwann bald von Bord geht. Das tut mir sehr weh. Aber ich habe viel von ihm gelernt, nicht nur beruflich, sondern auf der Sportseite. Und last but not least, und das eint uns auch, wir sind beide zwei große Hundefans. Also ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit meinem Hund im Wald, wo ich über viele Dinge nachdenke, auch entwickle. Und das sind so die Orte, glaube ich, die einen dann auch in die Balance bringen, die man braucht.
Ganz, ganz sicher. Es ist wahrscheinlich ein furchtbar anstrengender Job, insbesondere was die Stunden anbetrifft, auch wenn man viel Kraft aus so einem Job auch ziehen kann. Ich glaube, das wird auch klar, wenn man euch zuhört, wie sehr ihr dafür brennt. Das ist natürlich überragend. Aber nichtsdestotrotz ist es halt auch ein Stundenfresser, ne? Also
ja, eine Weile gedacht, das gilt für ihn und für mich. Wir fanden 40-Stunden-Woche, ja, ganz so geil, haben wir zweimal die Woche. Aber für uns ist das Tolle, ist, wenn du jeden Tag mit neuen Menschen, mit neuen Themen auf verschiedenen Orten zu tun hast, das ist ja auch ein Privileg, was wir haben, dann macht das auch wahnsinnig viel Spaß. Es gibt also wirklich keinen Tag, wo ich sage, oh, es ist aber blöd, hier hinzukommen.
Das ist natürlich ist die optimale Situation. Und wie oft hört man, dass eben Menschen nicht so gerne zur Arbeit gehen. Umso schöner ist es, dass man das gerne tut. Jetzt ganz persönlich, jetzt unabhängig, in welchem Bereich man auch tatsächlich tätig ist.
Aber ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein. Also wenn man jeden Morgen mit Groll ins Büro kommen würde, dann kann man nicht erfolgreich arbeiten. Das ist meine feste Überzeugung. Und das ist Gott sei Dank, was wir beide aber hier vorfinden. Die große Vorfreude immer auf dem beginnenden Tag.
Du musst lieben, was du tust. Egal, ob das privat machst oder beruflich, du musst es lieben. Also, wenn ich den Job nicht lieben würde, dann könnte ich das hier nicht machen.
Ja, meine Oma hat immer gesagt, ich weiß nicht, ob wir das später rausschneiden müssen, aber meine Oma hat immer gesagt, aus einem traurigen Hintern kommt kein glücklicher Furz.
Genau.
Und ich meine, das ist einfach so. Und so kann man natürlich auch eine Aufgabe angehen. Jetzt lasst uns ein bisschen in die Branche schauen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch hier nochmal sagen, wo stehen wir aktuell und was sind die wirklich größten Herausforderungen. Ich spreche jetzt über die Branche. Ich spreche jetzt nicht komplett über Deutschland, weil ich glaube, das würde dann einfach zu lang werden. Aber ich glaube, es gibt einige Signale, die uns als Branche, als Investmentbranche durchaus signalisieren, dass unsere Zukunft gut sein kann. Vielleicht sogar gut sein muss. Stichwort private Altersvorsorge, Stichwort Rentenproblematik. Seht ihr das genauso wie ich? Oder sagst du, bist aber ein bisschen optimistisch unterwegs?
Nee, das sehen wir grundsätzlich genauso. Also die gute Nachricht immer vorweg, und das betonen wir beide auch immer wieder, wir sind in einer Wachstumsbranche unterwegs. Das können im Moment nicht viele Branchen von sich behaupten. Wir sind es, der Asset-Management-Markt wird weiter wachsen. Aber er wird sich auch deutlich verändern. Aus geopolitischen Gründen, aus demografischen Gründen, die Disruption in der IT, die letztendlich uns alle natürlich sehr intensiv beschäftigt. Und insofern ist es, glaube ich, geboten, trotz allen Erfolgs, den wir haben, diese Weiterentwicklung stetig voranzutreiben. Und deswegen werden wir uns als Union Investment nicht auf dem Erfolg der Vergangenheit, und den haben wir ja in den letzten Jahren unter Beweis gestellt, darauf werden wir uns nicht ausruhen, sondern wir werden uns weiterentwickeln müssen. Neue Geschäftsfelder, neue Kundengruppe, neue Produkte, neue Vertriebswege. Darüber denken wir heute schon sehr intensiv nach, aber werden es auch künftig noch machen müssen.
Die gute Nachricht ist, wir sitzen der reichsten Bevölkerung gegenüber, dem wir jemals gegenüber gesessen haben. 10,4 Billionen. Ist mittlerweile das Geldvermögen groß. Wir müssen aber auch sehen, dass 40% der Menschen nicht mehr sparen können. Wir haben gute Potenziale nicht nur über die Geldvermögensbildung, sondern über die Tatsache, dass die Sparquote hoch ist mit 11,6%. Und das Geschäftsmodell, was wir aufgebaut haben und ständig weiterentwickelt haben, das wird funktionieren. Aber die größte Herausforderung für uns beide ist insbesondere nach dem Jahr 2030. Und darüber haben wir sehr früh nachgedacht, das Thema Demografie. Und das Beispiel für das demografische Problem sitzt der vor dir. Ich bin 62er Baujahr und 1962 kam auf 6 Arbeitnehmer ein Rentner. Heute kommen auf 1,8 Arbeitnehmer ein Rentner. Das heißt, wir beide können uns einen eigenen Rentner aussuchen. So, und wir kriegen von der demografischen Sicht ein strategisches Thema von zwei Seiten. Einmal, dass viele Mitarbeitende in Volks- und Raiffeisenbanken in Ruhestand gehen bis zum Jahr 2030, was Auswirkungen hat auf die vertriebliche Kraft. Und das zweite Thema ist die Demografie in unserer Klientel. Und da gibt es de facto für uns, wir nennen das immer so, zwei Abrisskanten. Die eine ist, gegeben der Tatsache, dass wir im genossenschaftlichen Bereich 50% der Kunden über 50 Jahre schon alt sind, über 55 Jahre alt sind. Das ist die Frage, ist der Erbe auch noch unser Kunde? Und die Kernfrage eigentlich noch viel wichtiger ist die Gen Z und Alpha unser Kunde? Und darüber machen wir uns Gedanken, und das ist das, was uns jetzt am meisten beschäftigt. Und das könnten wir nicht, wenn wir nicht vorausschauend wären, und das können wir auch nicht, wenn wir den Hunger haben. Weil bis zum Jahr 2030 wird alles fein sein, wird alles funktionieren, wenn uns der Himmel jetzt nicht auf den Kopf fällt. Aber danach, da passiert was.
Ja, und spannenderweise, es ist ja so, du sprichst von der Gen Z, die interessieren sich ja für Geldanlagen, und zwar wahrscheinlich in einem Maße, wie die Generation davor das nicht getan hat. Wenn ich mit jungen Leuten spreche, und das tue ich zum Glück ab und zu ja auch mal, dann sprechen die schon auch über Sparpläne, über Aktieninvestments, über meist über ETFs, um ehrlich zu sein. Aber die wissen, da gibt es einen Bedarf. Und ich glaube, dass das natürlich extrem gute Voraussetzungen dafür sind, auch diese Generation zu erreichen. Denn eins ist ja auch klar, der genossenschaftliche Sektor ist ja nicht nur super erfolgreich gewesen, sondern auch super erfolgreich darin gewesen, Menschen zu regelmäßigem Investieren zu bringen. Ich habe mir neulich mal die Statistik angeschaut, wie viel Fondssparpläne im genossenschaftlichen Sektor beheimatet oder, abgeschlossen wurden in den letzten 15, 20 Jahren. Und die durchschnittliche Ansparsumme im Monat, da freut sich die Union Investment sicherlich über Mittelzuflüsse, die regelmäßig kommen, über diese ratierlichen, regelmäßigen Einzahlungen. Das heißt, ihr habt da schon einen wahnsinnig großen Weg auch zurückgelegt und sicherlich auch als Vorreiter unterwegs gewesen mit diesem Thema.
Absolut, du hast vollkommen recht, das ist eine absolute Stärke. Und dennoch, glaube ich, müssen wir uns als genossenschaftliche Finanzgruppe weiterentwickeln und genau diese junge Generation, die jetzt Gott sei Dank finanzaffiner ist, aktienaffiner wird, um die auch künftig entsprechend ansprechen zu können. Und ich habe da ein Aha-Erlebnis vor ein paar Wochen, das war Ende November, als unser 18-jähriger Sohn plötzlich in der Küche zu meiner Frau und mir gesagt hat, also er hätte jetzt mit seinen vier Freunden aus seinem Mathe-Leistungskurs, mein Sohn macht in 4 Monaten Abitur, mal auf Holz, hätte er jetzt ein Konto bei Trade Republic eröffnet. Jeder hätte 100 Euro eingezahlt und sie gucken dann mal, wie weit sie kommen oder wer am weitesten kommt bis zur Abiturfeier. Und das ist ein Punkt, da wurde mir nochmal klar, ja, es ist gut, dass diese junge Generation plötzlich sich für den Kapitalmarkt, für Aktien interessiert, aber wir müssen auch lernen und wir müssen uns weiterentwickeln in die Richtung, dass wir diese Generation auch ansprechen und für die attraktiv sind und die auch als Kunden gewinnen. Natürlich hat mein Sohn ein Konto bei einer Volksbank, das ist doch ganz klar, qua Familie. Aber trotzdem hat er jetzt auch quasi autonom sein eigenes Konto bei Trade Republic eröffnet. Und das sollte uns zu denken geben.
Das ist so und vielleicht nur ein.
Und wir sind Windeseile, ne? Also ja, das okay, ist in Windeseile.
Ja, das Windeseile. Das ist auch der Unterschied. Du hast gesagt, junge Menschen interessieren sich dafür. Wir haben zwei gesellschaftspolitische Herausforderungen, das muss ich mal sehen, ohne jetzt politisch zu werden. Das eine ist, was tun wir eigentlich der nächsten Generation mit dem Thema Altersvorsorge an? Deswegen ist es gut, dass die Menschen anfangen, weil wir beide hätten die 100 Euro gespart nach der Abiturfeier für eine Fahrt nach Palma. Aber das ist heute anders.
Wäre ich auch dabei.
Ja, 100% des Oberbayern lässt grüßen. Aber das ist das eine Thema. Und das zweite Thema, wo sich die Menschen natürlich auch Gedanken machen, neben dem Thema Altersvorsorge und damit Demografie, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Kann ich noch in einer lebenswerten Umwelt leben? Und das sind so zwei Themen, die beschäftigen die natürlich zugegebenermaßen das Thema Demografie, Gott sei Dank, und damit Altersversorgung noch mehr. Das hat sich verändert. Und wenn dir gerade, du hast gesagt, die Zahlen mal anschaust, in den letzten Aktionärszahlen, wir sind jetzt bei ungefähr 14 Millionen Aktionäre, wenn man das DAI sich anhört, letzten Jahr 2 Millionen plus, und da kamen über 50% von jungen Menschen, und das ist das, was André sagt.
Das ist natürlich eine super wichtige Entwicklung. Nur du hattest vorhin auch, Aki, gesagt, wie das Durchschnittsalter der Kunden ist. Hattest du 55 gesagt? Jetzt wissen wir, dass der Deutsche im Schnitt 45 ist.
Ja.
Das bedeutet, da ist schon mal ein Gap. Und Fakt ist auch, das geht jetzt gar nicht um Volksbank oder um die Union an sich, sondern es geht darum, dass es den Banken in Deutschland immer weniger häufig gelingt, die nächste Generation, ich sag's jetzt mal platt, in die Filiale zu bringen. Und dafür gibt es natürlich Gründe. Eine Frage, die ich in dem Zusammenhang habe, und wir kommen gleich nochmal auf die Gründe zu sprechen, aber eine Frage, die ich in dem Zusammenhang habe, wenn man sich anschaut, Kunde, Wertpapierkunde. Also wie hoch ist die Wertpapierkunden-Ratio im Vergleich zu den Kunden? Dann liegt es in aller Regel so um die 20%, wenn man schon einigermaßen gut unterwegs ist. Das bedeutet, 80% der Kunden in einer Volksbank, in einer Sparkasse oder in einer Privatbank sind kein Wertpapierkunde. Und das ist schon hart. Wenn man sich auch den Erfolg anschaut, den ihr beispielsweise in den letzten 20, 30 Jahren hattet.
Aber Joachim, wir sehen es ja von der positiven Seite. Wenn es 20% es sind, haben wir noch 80 vor uns. Das ist das eine.
Wunderbar.
Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, und das muss man auch sagen, wir schauen uns das ja an. Diese Konversionsrate, die du genannt hast, ist natürlich bei einem Unternehmen wie Trade Republic ganz anders. Die ist 42%. Und das Thema ist, da gehen ja nur Menschen hin, die eine höhere Affinität zum Wertpapiergeschäft per se haben und das machen wollen. Weil bei Unis kommt ja keiner morgens in die Volksbank und sagt, Gott zum Gruß, mir steht das in der Altersvorsorge, Freunde, was habt ihr denn da? Das müssen wir in einen neuen, interessanten Prozess gießen, wie André das gesagt hat, mit einer intelligenten Verbindung zwischen Digitalisierung und Filiale. Das wird sein. Denn unser Credo ist, die Welt wird nicht analog oder digital sein. Sie ist hybrid. Der Kunde entscheidet 24/7, 365 Tage im Jahr, was er macht. Und wir glauben an dieses hybride Modell. Nur das müssen wir jetzt auch modern gestalten.
Und ich glaube, wir sind ja auch sehr dankbar und haben auch viel Zeit und Kraft da reingesteckt, dass dieser, sagen wir mal, höhere Kapitalmarktaffinität in der Altersvorsorge ja nun auch in der Politik angekommen ist. Meine Kanzler hat es ja gerade wieder nochmal bestätigt, dass neben der gesetzlichen und der betrieblichen, also auch die private Altersvorsorge, eine ganz tragende Rolle spielen soll. Und da sind wir natürlich sehr dankbar als Union Investment, dass im Moment die Entwicklung in eine private Altersvorsorgedepot, in die Frühstartrente, genau in unsere Richtung geht. Nämlich Eins ist klar. Aki sagte gerade, die Sparquote in Deutschland ist bei 11,6%. In den USA ist sie noch nicht mal halb so hoch. Und trotzdem ist das Privatvermögen der Amerikaner deutlich höher als das der Deutschen. Woran liegt das? Weil die Amerikaner oder generell auch Angelsachsen, aber auch die Skandinavier oder die Niederländer beispielsweise, deutlich stärker am Kapitalmarkt investieren. Und das ist genau der richtige Weg, den die deutsche Gesellschaft gehen muss. Wir sind also sehr froh, dass das auch jetzt in den politischen Bahnen entsprechend gelenkt wird. Und ich glaube, dass wir als Union Investment, wir als genossenschaftliche Finanzgruppe da einen ganz wichtigen Beitrag zu liefern können.
Für dich auch in Zahlen, damit das Potenzial deutlich wird. Wenn man über dieses Potenzial der Frühstartrente spricht, sprechen wir hier über die Altersbeschränkung 6 bis 18 Jahre. Dahinter liegen 10,2 Millionen Kinder in Deutschland. Von den 10,2 Millionen Kindern sind ungefähr 2,55 Millionen Kunden bei Volks und Reit, weiß mal. Und die müssen wir erreichen. Für uns war so der erste Punkt in einer Entwicklung das Thema Riester. Du weißt es, im Jahr 2002, wir waren mit einer der ersten. Und übrigens auch der Werbeblock jetzt, derjenige Sparer, der vom ersten Tag bei uns war, hat 8,4% Nachkosten jedes Jahr verdient. Mal so viel zum Thema rechnet sich Riester. Und der zweite Booster wird das Thema Frühstartrente sein. Und das ist genau das, was du sagst. Da haben wir erstmals wieder die Chance. Elfmeterpunkt, die Pille liegt da, Torwart ist raus, Fritten holen, das Ding reinzumachen, weil da muss das Kind oder Mutter, Vater, Oma, Opa mit uns sprechen. Und das ist der gute Punkt, wo wir sagen, daher kommen Potenziale.
Nun, und vollkommen klar, vollkommen richtig. Deswegen habe ich ja auch gesagt, wir liegen vielleicht sogar vor einer Zeit, die noch spannender werden kann, weil eben auch wie wird es immer jetzt gesagt, Change in the Mindset stattgefunden hat. Der findet natürlich schrittweise statt, aber er findet statt. Und das ist natürlich total wichtig und auch total wichtig, dass Firmen wie die Union und viele andere dann eben auch an der Seite dieser Kunden stehen werden, um sie dorthin zu begleiten, nämlich die Altersvorsorge auf bessere Füße zu stellen. Und da sind übrigens tatsächlich politisch Quantensprünge passiert. Ja. Das darf man nicht unterschätzen, ja. was da passiert ist, insbesondere in den letzten Monaten. Und wir können uns sicherlich glücklich schätzen, dass das passiert ist. Ja. Wir als Gesellschaft übrigens, jetzt nicht als Union Investments, sondern wir als Gesellschaft können uns glücklich schätzen.
Wir sind eigentlich besonders stolz und froh darauf. Frühstartrente, das wissen wir, ist eine Herzensangelegenheit unseres Kanzlergerichtsmärz. Aber ich bin auch sehr froh und auch sehr angetan, dass die SPD, insbesondere durch Herrn Klingbeil, die Notwendigkeit dieses veränderten Denkens in der Gewichtung der drei Säulen, gesetzlich, privat, betrieblich, neu denkt. Und das ist wirklich, wenn das kommt, ein richtiges Aufbruchzeichen.
Ja, absolut. Das ist sicherlich total wichtig. Wir sind über 30. Ich hatte euch versprochen, dass ich nur 30 Minuten eurer Zeit in Anspruch nehme. Aber ich glaube, wir haben ein tolles Gespräch. Kommen wir aber zur letzten Runde und die letzten Fragen, die ich euch stellen möchte, ist ein Wort von dir oder auch von dir, was eure gemeinsame Zeit beschreibt, also die letzten 20 Jahre. Gibt es da ein Wort, wo du sagst, ist es Freundschaft oder ist es Respekt oder ein einziges Wort?
Mein Wort gegenüber Aki ist das Wort Dankbarkeit. Eine große Dankbarkeit. Ich glaube, nicht nur die gesamte genossenschaftliche Finanzgruppe, die DZ-Bank-Gruppe, Union Investment, sondern auch von mir persönlich, lässt sich am Ende zusammenfassen im Wort Dankbarkeit.
Sehr schön.
Habe ich jetzt schon wieder Pippi in den Augen, Jochen?
Bisschen.
Ja,
bisschen.
Deswegen zwei Worte für mich. Wir kamen vorhin ja schon übers Rheinland. Das war super geilitzig.
Sehr gut. Allerletzten beiden Fragen. Aki, hast du einen Rat an André?
Das steht mir nicht zu. Das steht mir überhaupt nicht zu. Ich glaube nur, er muss weiter hungrig bleiben. Er muss weiter vorausschauend bleiben. Er muss weiter auch die Autonomie wahren, damit wir uns ausgestalten können. Das wird er tun und deswegen alles andere steht mir nicht zu, weil André ist ein Top-Typ.
André, Wunsch an Aki oder Rat an Aki?
Auch das wäre jetzt vermessen, Ihnen da einen Rat oder einen Wunsch zu geben. Aber am Ende des Tages habe ich einen Wunsch und das ist das Allerwichtigste. Das ist die Gesundheit. Dass Aki das auch jetzt wirklich genießen kann im Kreise seiner Familie und seiner Freunde, was er sich absolut verdient hat. Und das geht nur mit Gesundheit.
Ja, danach kann nichts mehr kommen. Tolle Schlussworte von euch. Vielen Dank. Vielen Dank an eure, dass ihr da wart, die Zeit gegeben habt. Ich fand es ein tolles Gespräch. Wir sehen uns sicherlich sehr bald wieder und wir laufen uns augenscheinlich auch wieder über den Weg, Aki. Also insofern danke, dass ihr da wart.
Ja, auch Dankeschön an dich, war ein echtes Fest. Ja.
Danke.
Vielen Dank, Joachim.
Eine Produktion von 4professionell.